zwischen Marsch und Geest. Reportagen aus der Elbregion. Episode 1: Mit der Elli durchs alte Land. Friedvoll und gleichmäßig tuckert der Jastra-Motor der Elli vor sich hin, scheinbar unbeeindruckt von Wetter und Gezeiten. Und das nun bereits seit mehr als 100 Jahren. Gemächlich gleitet das fast 15 Meter lange Stahlschiff mit Heimathafen Horneburg die Lühe entlang. Immer weiter abwärts durch das alte Land in Richtung der Elbe. Doch der Reihe nach. Als ich bei Olaf Helmstedt, einem der Skipper der ehemaligen Hamburger Hafenbarkasse mit der Bezeichnung HB4, mein Interesse an der Elli anmelde, verabreden wir uns Ende Januar 2024 im Vereinshaus des Lühe-Aue-Vereins. Ich stelle fest, das Haus liegt in unmittelbarer Sichtweite des Schiffes, um das es heute gehen soll, das aber um diese Jahreszeit noch tief und fest in seinem Winterschlaf schlummert. Ich bin verabredet mit Hannes, Volker, Annette, Jens und natürlich Olaf, der das Treffen organisiert hat. Als ich eintrete, fühle ich mich in eine andere, längst vergangene Zeit zurückversetzt. Im Kamin prasselt ein behagliches Feuer. Alles wirkt wie eine traditionelle norddeutsche Karte auf mich. Gemütlich und auf eine im besten Sinne altmodische Art maritim. Skipper Hannes Feind, der auch in seinem Berufsleben als Kapitän zur See gefahren ist und viele Jahre im Hamburger Hafen als Lotse gearbeitet hat, klärt mich auf.
Also dieses ist ein Vereinshaus, das der Verein für sich zum Teil so hergerichtet hat. Aber in diesem Haus finden auch andere öffentliche Veranstaltungen statt. Zum Beispiel kleine Musikveranstaltungen. Die Gemeinde Horneburg nutzt das zum Teil auch, das Haus. Und wir als Hauptnutzer vom Verein, wir haben das natürlich für uns besonders gemütlich gemacht. Und immer wenn hier Leute reinkommen, dann stellen sie das Gleiche fest. Es sieht ein bisschen aus wie ein altes Lokal, leicht verräuchert. Die Farben sind ein bisschen gelblich geworden, aber Wärme und Ausstrahlung sind da.
Als ich erzähle, dass die neue Reportagereihe, die mit der Geschichte der Elli starten soll, noch keinen festen Namen hat, dass ich aber darüber nachdenke, sie vielleicht Geestlandgeschichten zu nennen, werde ich, natürlich nur zum Spaß, beinahe direkt wieder vor die Tür gesetzt. Denn wir befinden uns hier im Marschgebiet, nicht auf der Geest. Und das war schon vor Jahrhunderten ein großer Unterschied. Denn während die höher gelegene Geest ihren Bewohnern Schutz vor Sturmfluten bot, war das Marschland seit jeher ohne natürliche Erhebung und den Gewalten der Natur ausgeliefert. Die Elli ist schließlich auf der Lühe unterwegs. Und die fließt nun einmal durch die Marsch. Geestländer, das sind sie hier nun wirklich nicht, wie mir die Schriftführerin des Vereins, Annette Stranghühner, erklärt.
Ja, also wenn man sagt, man wäre hier auf der Geest, ist man komplett falsch natürlich. Und Volker und ich wohnen ja im alten Land nun auch an der Lühe. Und da ist es einfach, das ist das ehemalige Überlaufgebiet der Elbe und das ist nicht die Geest. Die Geest ist im Grunde ja der Rand, die Uferspülung, die so hoch ist. Aber da sind wir in Horneburg auch noch nicht. Das ist noch ein bisschen.
Der Vereinskassenwart Volker Weinhardt, der ebenfalls als Skipper auf der Elli fährt, ergänzt.
Also es ist ja schon so, wenn man die alteingesessenen Bewohner fragt, dann war das Leben in der Marsch war schon gefährlich und auch anders. Also man hatte, glaube ich, schon auf der einen Seite sicherlich sehr fruchtbaren Boden, aber natürlich auch mit anderen Gefahren und Risiken zu kämpfen durch die Deiche und Ähnlichem, als es auf der Geest ist. Und diese Härte mit dem Wasser und den besonderen Lebensbedingungen würde ich jetzt speziell den Altländern auch nachsagen, dass sie da sehr stolz drauf sind, da was draus, trotz all dieser widrigen Bedingungen etwas aufgebaut und geschafft zu haben. Und dementsprechend, glaube ich, muss man den Altländern selber mit der Geest gar nicht so richtig kommen.
Ja, die Symbiose zwischen der Großstadt und dem Vorland, also hier dem alten Land, die Symbiose hat sicherlich stattgefunden. Und die Bauern, die ein bisschen weiter hinten auf der Geest waren, die haben das den Altländern schon zum Teil geneidet, dass hier alles so gut gediehen ist und verkauft werden konnte. Und so, das war schon immer ein großer,
großer Gegensatz zwischen Geest und Marsch. Hat sich zum Teil bis heute gehalten, obwohl inzwischen durch die Schwierigkeiten, auch in der Landwirtschaft allgemeine Schwierigkeiten, sich da doch vieles einebnet. Aber die reichen Altländer Bauern sind historisch belegt.
Auch wenn diese Rivalität zwischen Geest- und Marschländern vielleicht nur so halb ernst gemeint ist, Hannes fällt trotzdem spontan ein Witz ein, den er auf dem Wochenmarkt gehört hat.
Und denn, wenn der große Flut kommt, wenn das nächste Mal das Boot so richtig über den Dick läuft, dann stoßt wie eine Geist mit uns groben, groben Träggers und dann nehmen wir euch das ganze viele Geld wieder ab.
Schließlich findet Volker eine elegante Überleitung zum eigentlichen Thema unseres Treffens.
Ja, aber auch wir als Altländer jetzt merken, dass wir tatsächlich sehr unmittelbar in der Nachbarschaft von Horneburg wohnen, aber mit den ganzen Historien, die es in Horneburg in unmittelbarer Nähe vor unserer Haustür sich abspielen, tatsächlich noch nie so viele Berührungspunkte hatten, als jetzt in der Zeit, wo wir in dem Verein so zusammenwachsen.
Genau, der Verein. Offiziell lautet der Name Förderverein Lühe Aue e.V. Und seine Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich für das maritime Erbe der Region. Auf der Homepage des Vereins ist nachzulesen, dass die Vereinsaktivitäten durchaus vielfältig sind. So kümmert man sich um die Instandhaltung alter Schiffe und Gebäude, sorgt dafür, dass die Geschichte und die Geschichten der Heimat nicht in Vergessenheit geraten und setzt sich dafür ein, dass die Lühe, ehemals Lebensader der Region, als Wasserstraße weiterhin schiffbar bleibt. Auch wenn hier längst keine Frachtschiffe mehr unterwegs sind. Hannes, der hier groß geworden ist, kann sich noch gut daran erinnern.
Was für mich besonders interessant ist, dass ich an der Lühe geboren und aufgewachsen bin, in Gründeich, und mit einem Stahlschiff auf diesem Fluss zu fahren, nachdem ich früher da nur gerudert bin mit dem Boot meines Onkels oder nachdem mein Onkel und sein Bruder hier ein kleines Binnenschiff mit vielleicht 35 Meter Länge gefahren haben, die sind bis nach Horneburg damit gekommen in der Nachkriegszeit. Da war es für mich einfach interessant, auch mal mit einem Stahlschiff nochmal auf der Lühe zu fahren. Und auf diese Art und Weise bin ich zu dem Verein gekommen. Und es hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Gästen oder den Gästen auf der Elli nicht nur die Lühe, unsere Heimat oder meine eigene Heimat vorzustellen, sondern auch einige Fahrten auf der Elbe, zum Beispiel mit Olaf rund um Hans Kalbsand oder mit anderen bis nach Lühesand oder Stadersand. Das war also sehr, sehr schön und die Leute sind immer wunderbar zu Wege, wenn sie wieder aussteigen. Und das ist die Belohnung für einen ehrenamtlichen Job, den wir hier ja ausführen.
Ich bin Olaf, ich bin seit circa 5 Jahren Mitglied hier im Verein und habe das eigentlich begonnen aus Interesse an der alten Technik, am Fahren mit der alten Technik. Weniger an der Technik, an der Technik zu arbeiten. Spaß macht mir vor allem die Gemeinschaft der Skipper und vor allem das Fahren selbst mit den Gästen auf unserer schönen Lühe und natürlich auch bis auf der Elbe bis nach Wedel oder andersrum bis Richtung Stade. Das sind für mich so die wesentlichen Antriebe, hier mitzumachen.
Also für mich gilt das, was Olaf eben gerade gesagt hat, natürlich auch alles, aber er hat das Stichwort geliefert, diese wunderschöne alte Maschine, die in unserer Barkasse drin ist, diese Jastram, ist für mich auch faszinierend, denn genau sowas hatte mein Onkel früher in seinem Binnenschiff, in der kleinen alten Bertha, später hieß das Schiff Gertrud. Und die Gertrud ist auch noch auf einer Lühewerft, also bei der Sitaswerft in Gründeich, mehrmals verlängert und verbreitert worden, um dann am Ende mit einer Tragfähigkeit von 120 Tonnen verkauft zu werden und gegen ein anderes Schiff eingetauscht zu werden. Und damit war die Lühe-Geschichte für die Gertrud, ursprünglich Bertha, leider zu Ende. Die Gertrud ist verkauft worden, mein Onkel und Tante sind alle im Himmel. Die gibt's nicht mehr.
Die Liebe zur alten Dame und ihrer Maschine ist auch für Maschinist und Skipper Jens Isenberg immer wieder Triebfeder.
Ich bin seit knapp einem Jahr dabei, aufgewachsen in Horneburg. Hab mit meinem ersten Boot, das habe ich mit 14 bekommen, die Aue und die Lühe bewandert. Bin seither maritim bewandert, bin groß geworden auf der Werft und habe mich ja auch so ein bisschen in die Elli verguckt. Und arbeite an der Maschine, fahre auch selber bei Gästefahrten, die Elli selber. Und wie Hannes schon sagt, es ist halt wunderschön, wenn dieser Motor läuft und man dieses alte Kulturgut wieder zum Leben erweckt. Es ist beeindruckend. Der Klang ist beeindruckend und es ist halt nicht Schlüssel rumdrehen und anmachen. Also das ist schon ganz nett so. Und wie Olaf auch sagte, die Skipper-Gemeinschaft oder allgemein der Verein an sich ist ein schöner Zusammenschluss, die alle für das eine leben. Und das ist echt schön.
Ich selbst bin auch irgendwie, seit ich 12 bin, auf dem Wasser unterwegs, habe alle möglichen Sportbootpatente und Segelpatente, die man so erreichen kann. Habe auch ein eigenes Boot. Allerdings ist, wenn die Elli die Lühe runterkommt, das ist doch immer ein ganz anderer. Man hört ganz lange vorher den sehr langsam, sehr tief laufenden und sehr tief tuckernden Motor. Man hört auch parallel immer gleich irgendwie Frohsinn und gute Laune an Bord von den Mitfahrenden. Und beides zusammen hört man tatsächlich schon etwa so 5 bis 10 Minuten, vor die Elli irgendwie um die Ecke kommt. Und wenn man dann direkt an der Mühle wohnt und im Garten sitzt, ist es ein Zwang hinzugucken. Und das ist auch das, was uns immer beim Fahren widerfährt. Die Leute mögen uns. Wir haben ganz viele Mitglieder, die gar nicht so sehr aktiv sind, sondern die einfach sagen, Mensch, das ist schön, was ihr da tut. Das ist schön, was da auf der Mühle passiert. Und dann einfach beitreten, weil sie uns am Wochenende fahren sehen und sagen, Mensch, das ist was Nettes, das ist was Lustiges.
Wenn man die Vereinsmitglieder so reden hört, wird schnell deutlich, mit wie viel Herzblut sie dabei sind. Und es wird auch klar, dass die Elli zu einem nicht unwesentlichen Teil das Herzstück der Vereinsaktivitäten zu sein scheint. Bestimmt befahren nicht nur die Skipper oder die anderen Vereinsmitglieder gerne mit der alten Hafenparkasse den Fluss. Als ich danach frage, gibt Annette mir etwas genauer Auskunft.
Ja, ich bin Annette, ich bin im Vorstand des Lühe-Aue-Vereins und seit circa, ich denke mal, 3 Jahren jetzt Mitglied. Ich bin die Schriftführerin des Vereins und dafür zuständig, also für die Buchungen zuständig. Die Buchungen, das heißt bei uns, wir führen Gäste für Touren auf der Lühe aus, die Leute buchen können und die uns dann kleine Spenden dafür geben. Da können einmal größere Gruppen von bis zu 20 Leuten mitfahren, aber auch öffentliche Touren, wo Einzelpersonen mitfahren können. Wir haben im Durchschnitt 30 bis 40 Touren durchgeführt, zum Beispiel im letzten Jahr, haben zahlreiche Termine immer zu unterschiedlichen Zeiten, weil natürlich die Lühe immer einen anderen Wasserstand hat, weil sie tideabhängig ist. Und die rufen mich dann im Grunde an, die Leute, und haben dann ihre Wünsche oder klären, ob sie was essen können oder wie auch immer. Und dann suchen wir den Skipper und noch einen Festmacher dazu und dann geht es zu der vereinbarten Tour hier in Horneburg und manchmal auch in Steinkirchen los. Und es dauert dann so 3, 3,5 Stunden.
Was auf den ersten Blick nach einer gelungenen Freizeitaktivität aussieht, hat aber durchaus größere Dimensionen. Schon jetzt muss der Verein die Ausfahrten mit der Elli genau koordinieren. Denn der Fluss ist stark tideabhängig. Das bedeutet, dass das Schiff nur dann auslaufen kann, wenn die Flut das Wasser aus der Elbe in Richtung Horneburg treibt. Doch kaum hat der Wasserpegel die mindestens erforderliche Höhe erreicht, die Elli hat einen Tiefgang von 1,18 Meter, ist Eile geboten. Denn steigt das Wasser zu hoch, passt die Barkasse nicht mehr unter den Lühebrücken durch. Nicht erst einmal musste die Crew vor einer Brücke warten, oder durch geschicktes Umrangieren der Passagiere an Deck das Schiff aus dem Schlick befreien. In naher oder mittelfristiger Zukunft könnte sich das Problem sogar noch verschärfen, wie Volker verdeutlicht.
Aber neben der Tatsache, dass wir die Elli haben, ist eben das Vereinsziel, das maritime Erbe an der Lühe zu erhalten. Und tatsächlich waren die Flüsse derer 3 rund ums alte Land, nämlich die Schwinge, die Lühe und die Este, waren früher die Lebensadern, worüber die Waren, die Obst und Gemüse, was ja hier angebaut wurde, vorrangig Obst, eben von da aus in die überregionalen und auch bis in die Welt hinausgeschifft wurden und dann eben andere Stoffe und Waren auf dem Rückweg wieder zurückgebracht wurden. Und dieses maritime Erbe, dass das tatsächlich ein Wirtschaftszweig war, ist inzwischen dahin verkommen, dass die Lühe kaum mehr schiffbar ist, weil sie nicht mehr tief genug ist, weil sie extrem versandet, auch unter anderem jetzt durch die letzten Elbvertiefungen. Dann wird ihr Raum genommen durch Bebau, Industriegebiete und es gibt auch tatsächlich Strömungen, dass hier einfach historische Kultur, See- und Schiffskulturen, aber auch andere Kulturen, dass die sehr beeinträchtigt werden durch verschiedene Strömungen, politische Entscheidungen, Deichverbände, die dort irgendwie entgegenwirken. Und das ist letztendlich auch der Grund des Vereins und das Ziel des Vereins, dieses maritime Erbe zu bewahren. Und die Lühe hat an der Stelle eine ganz besondere Situation. Sie hat nämlich am Ende keine große Stadt wie die Schwinge oder auch Buxtehude, wo nochmal Interesse da ist, dass dies irgendwie schiffbar auch erreichbar ist, sondern am Ende der Lühe kommt Horneburg. Und dementsprechend ist gerade groß in der Diskussion diese Beschiffbar oder diesen Schiffsweg, die Wasserstraße, die Bundeswasserstraße Lühe, die nämlich bis Horneburg, bis zum Hafen hier geht, zu entwidmen, damit die Unterhaltungsarbeiten nicht mehr leisten zu müssen. Und das wäre klar, dass das Bollwerk innerhalb von 10 Jahren so zusammenbricht, dass man hier oben gar nicht mehr hinkommt, außer mit einem kleinen Schlickrutscher, mit einem Kanu oder einem kleinen, mini-kleinen Motorboot. Das heißt, wir sind im Moment, obwohl ja hier früher in Horneburg tatsächlich ein kleiner Gewerbe- und Industriehafen war, sind wir im Moment die einzigen, die Lühe überhaupt noch irgendwie wofür brauchen und noch dementsprechend nutzen. Und das ist unter anderem auch, ich sag mal, das Gründungsziel unserer beiden Gründer gewesen, die da oben auch hängen. Der Herr Wulf Hoffmann ist eben auch Kapitän gewesen, wohnt in Horneburg, ist auch, glaube ich, gebürtiger Horneburger oder zumindest extrem verbunden hier mit der Region. Und der hat unter anderem auch diese Schiffbarmachung der Lühe und diese Entwidmung. Das war ein wesentlicher Grund, dass sie gesagt haben, wir müssen uns irgendwie zusammentun, wir müssen dafür sorgen, dass wir mit dem Schiff nach Horneburg wollen, weil sonst ist das hier relativ bald Geschichte.
Alte Handelswege, altes Land, altes Schiff. Jetzt will ich es doch genau wissen. Was genau bedeutet dieses Früher, von dem hier die Rede ist? Wann hat die ganze Sache denn eigentlich angefangen, frage ich in die Runde.
Im 12. Jahrhundert, ganz genau. 1147 wurde das alte Land ja im Grunde durch die Holländer erstmal so kultiviert. Und dann entstand nach und nach, erst gab es hier Getreideanbau und so, und danach entstand im Grunde der Obstbau hier. Also das hat sich dann so entwickelt, durch natürlich diese historische Gegebenheit dieser langen, schmalen Landstücke, die zwischen den Gräben, die von den Holländern gezogen wurden, im Grunde dann entstanden ist, hat sich hier ein sehr guter Obstbau entwickelt, einfach durch den fruchtbaren Boden, der Marsch hier, der Marschlande. Und das Obst wurde in großen Teilen auf den Flüssen und auf den Gräben hier transportiert. Das heißt, es gab überall Häfen, entlang der Lühe zum Beispiel, und dort wurde das Obst zum Beispiel auf diese Lühekähne im Grunde gebracht und dann da transportiert. Also das war so ein bisschen die Grundlage dafür. Mhm. Und diese beiden Flüsse, Lühe und Este, waren im Grunde so die tragenden Flüsse, die den meisten Schiffsverkehr da hatten. Und es gab natürlich aus diesem Grund viele Werften. Also bis heute noch gibt es ja viele Reedereien hier. Also da haben wir relativ viel. Das ist so eine historische Grundlage.
Ja, vielleicht noch zu erwähnen, dass natürlich nicht nur das Obst exportiert wurde von hier auf die Märkte nach Bremen oder Hamburg oder umgekehrt. Es wurde natürlich auch jede Menge Güter wieder zurückgebracht. Und es gab im alten Land und auch in Keding gab es früher zum Beispiel jede Menge Ziegeleien für Häuserbau. So Baumaterialien, Sand, Steine, um Wege zu befestigen oder sowas. Solche Güter, die wurden importiert, und Kohlen natürlich zum Heizen, Holz, alles Mögliche wurde gefahren. Also das waren schon ziemliche Verkehrswege. Wobei, wie Annette eben schon sagte, die Este und die Lühe sicherlich mehr für Obst oder für die ortsansässigen Bewohner genutzt wurden, während die Schwinge doch schon zum Staderhafen ein sehr industrieller, ein sehr viel genutzter Schifffahrtsweg war. Es gab da richtig große Werften, auch schon sehr früh in Stade. Und dadurch, dass Stade schon sehr früh Hansestadt war, ist eben dort der Handel besonders intensiv gewesen. Und Stade war früher an der Schwinge gelegen, fast wichtiger als Hamburg.
Das war es definitiv, dass es wichtiger als Hamburg war. Also die Hamburger Pfeffersäcke, die haben damals den Stadern das abgekauft. verkauft durch unterschiedliche, wirklich auch gefälschte Verträge. Also da sind die da so ein bisschen losgeworden. Ich denke, der Reichtum und auch der Wohlstand hier im Alten Land kam natürlich daher, weil hier sehr viel, also hier war ein guter Boden, hier wurde gut Getreide, das war hervorragende Qualität. Wir hatten die Verkehrswege, die Wasserwege und natürlich kam, wie Hannes schon sagte, viel hier auch ins alte Land, also von Hamburg her, also gibt ganz wunderbare Dinge, die es hier im alten Land tatsächlich so gehandelt wurden. Und ich denke, der Wohlstand und der Reichtum, ich glaube, das hält sich bis heute manchmal bei vielen Bauern doch ein ganz guter Wohlstand hier im alten Land.
Ja. Eine spannende und bewegte Geschichte, wie ich finde. Obwohl sich das alles natürlich lange Zeit vorher ereignet hat. Also bevor die Elli 1923 das Licht der Welt erblickte. Oder besser, vom Stapel lief, wie es wohl bei Schiffen heißt. Aber, so erklärt mir Volker, die Elli mag zwar die größte Attraktion des Vereins sein, doch ist sie nicht die einzige.
Aus dieser Situation heraus sind verschiedene Gruppen entstanden und wir haben eben eine Gruppe, die sich darum kümmert, was früher auch für eine Seeschifffahrt oder eine Schifffahrtskultur an der Lühe herrschte. Und es gab eben eine Großzahl an Werften, die ein ganz besonderes Schiff an der Lühe gebaut haben. Und dazu haben wir in diesem Zuge haben wir tatsächlich ein Schiffswrack aus Brunsbüttel. Ich glaube, bei einer Werft in Brunsbüttel hat man auf dem Hinterhof eine alte Lühejolle gefunden. Und dieses Schiffswrack haben Interessen aus der Region gekauft. Das haben wir insoweit aufgearbeitet, dass es nicht weiter leidet und liegt 200 Meter weiter im Horneburger Handwerksmuseum. Rund um dieses Schiffswrack, was sehr beeindruckend ist, es sieht immer so aus, als ob da nur so ein paar Schiffsplanken rumhängen, aber wenn man davor steht, ist das doch sehr beeindruckend, sind wir gerade unter anderem auch dabei, dass wir da so eine Art Schiffsbaumuseum im Holzschiffbau rund um die Lühejolle und um die Werften, die an der Lühe gewesen sind, aufbauen. Und das ist tatsächlich auch recht sehenswert, das lohnt sich und es ist eben neben der Elli, die natürlich sehr publikumswirksam ist, ist auch die Nixe. So ist nämlich der Name dieses Schiffes auch ein ganz spannendes Thema, was aber eben nicht ganz so öffentlichkeitswirksam dann dahegt. Aber wenn man ins Horneburger Handwerksmuseum geht, kommt man am Ende dieser Runde auch an der Nixe vorbei.
Und die anderen Ziele des Vereins, da gibt es noch eine große Stele, die ist an der Lühe-Mündung aufgebaut worden, nach der Sturmflut von 1962, als Andenken an all die Opfer, die damals entstanden sind oder zu beklagen waren und die Nixe, das sind die weiteren Ziele, aber ganz besonders eben generell die Erklärung oder die touristische Erschließung für unsere Gäste im Bereich der Lühe, von Horneburg bis zur Elbe. Das ist unser Hauptziel hier.
Offensichtlich läuft es ganz gut für den Verein, denke ich laut.
Wenn man unseren ersten Vorsitzenden hört, Herrn Theis-Sumpfeld, dann wissen wir inzwischen, dass auch die finanzielle Situation des Vereins generell durch die Barkasse Elli gesichert ist, weil die anderen Teile unserer Vereinsziele eben nicht so viel einbringen. Die Elli als Attraktion ernährt uns auch. Und selbst wenn wir mal Reparaturen haben, das Interessante ist eben, dass laut unserem ersten Vorsitzenden, Herrn Theis-Sumpfle, dieser Verein gegründet wurde und dass wir zunehmend in eine Situation gekommen sind, dass die Elli den Verein mit all seinen Kosten, was immer da auftritt oder mit Veranstaltungen, dass die das den Verein ernährt, dass die also durch die Spenden, die reinkommen, ich betone Spenden, wir haben hier keine Tarife, wir betreiben hier kein Geschäft mit festen Raten oder sowas, sondern es ist wirklich das Interesse des Publikums, auch, dass wir versuchen zu erwecken, um diesen Verein und dieses Schiff am Leben, am Laufen zu halten.
Grundsätzlich ist es so, dass die Elli, und wir haben gerade ja gehört, dass wir mit den Gästefahrten tatsächlich eine ganze Menge Geld machen. Das basiert auf einer Spende, weil wir keine Gebühren nehmen, das haben wir auch gehört. Aber es ist so, dass die Elli tatsächlich alle 3 bis spätestens 4 Jahre in die Werft muss. Und dass wir dort immer eine Rechnung zu tragen haben, die so irgendwie zwischen 12 und 17, 18.000 Euro hoch ist. Das heißt, wenn wir jetzt fleißig fahren, müssen wir immer eine Grundinstandsetzung pauschal, und davon haben wir noch nichts neu gemacht, davon haben wir noch nicht große Investitionen gemacht, sondern einfach nur, dass das Schiff stahlmäßig passt, dass es erhalten bleibt, alle 3 bis 4 Jahre investieren. Wir waren jetzt gerade letztes Jahr in der Werft, hatten da für den Verein eine große Durststrecke, weil wir natürlich zu Corona-Zeiten auch nicht so viel fahren konnten, nicht so viele Gäste hatten, die sich zusammen auf ein Schiff färchen lassen wollten. Und deswegen war die Kasse relativ leer und das Schiff hat aber dummerweise während Corona genauso weiter gerostet, ja, und weiter gelitten, als wenn es gefahren wäre und Geld erwirtschaftet hätte. Deswegen war das tatsächlich letztes Jahr ein bisschen knapp. Aber so kommt es halt dazu, dass wir mit der Ellie eigentlich nicht so richtig gefährliche Situationen erleben, weil wir halt uns um die Unterhaltung dieses Schiffes schon auf professioneller Weise kümmern. Und da haben wir in Hamburg eine sehr traditionelle Werft, die auch schon die Ellie viele Jahre kennt und die auch früher bei Kassen gewartet und repariert und auch gebaut hat. Und da geht sie eben alle 3, spätestens 4 Jahre geht sie hin und produziert eben eine Rechnung von mal guten 10, 12.000 Euro bis 17 haben wir jetzt bezahlt. Und bei dem Zuge findet auch immer eine Ultraschallprüfung des Rumpfes statt. Da werden also die Stahldecken geprüft und dann wird aufgrund dieser Ultraschalluntersuchung wird bewertet, ob Teile der Stahlplatten, die ja nun unsere dichtende Schutzschicht sind, dass der Kahn auch schwimmt, ob die ausgetauscht werden müssen oder ob die vielleicht beim nächsten Mal im Auge behalten werden müssen. Und so wird eben auch immer von fachmännischer Auge wird geguckt, ob alle Spanten noch tragfähig sind und was sonst so ist. Da ist eben unter anderem auch die Situation, dass wir jetzt gerade gehört haben, dass unsere Schraube das nächste Mal dran sein wird, weil sie nicht mehr ohne Wucht ausgewuchtet werden kann oder nicht mehr ausgewuchtet werden kann. Und das ist eine besondere Herausforderung, weil das keine Schraube vom Standard ist. Das heißt, man sucht sich richtig jetzt einen alten Schraubenmacher, der Schiffsschrauben produziert. Die werden dann aus einem besonderen Stahl aus Bronze gegossen. Und das wird also auch für die nächste Investition ist schon klar, dass da einiges auf uns zukommt.
Bei allen Aktivitäten der Vereinsmitglieder und den vielfältigen Aktionen, die Geschichte der maritimen Lühe-Region zu erhalten, kommen wir dann doch immer wieder auf die Barkasse Ellie zu sprechen. Für die alte Dame schlägt ihr Herz, das höre ich aus ihren Geschichten heraus und sehe es, wenn ich in ihre Gesichter schaue. Dieses leise Funkeln in den Augen, wenn sie von ihrer Barkasse erzählen, das ist nicht zu übersehen. Deswegen frage ich noch mal etwas genauer nach. Was ist das denn eigentlich genau? Eine Barkasse?
Also die Ellie ist früher im Hafen gefahren und das ist im Grunde ja die Bauweise, denke ich mal, der Schiffe gewesen. Also diese typischen Hafenbarkassen, wie man sie auch in Hamburg gesehen hat. Und da hat sie ja früher auch fungiert im Grunde als für Transporte und für unterschiedliche Aufgaben, bis sie dann irgendwann wirklich nur noch von der großen, wie heißt es, Reederei, dann auch Elas, nur noch so als Ablage benutzt wurde. Und von da aus ist sie eigentlich hier zum Verein gekommen. Und dann wurde alles, wie gesagt, so ein bisschen in Stand gesetzt wieder, zum Beispiel auch der Motor, aber der kennt sich jetzt am besten aus.
Der Motor ist mittlerweile ein Vierzylinder Jastra-Motor. Ursprünglich hatte das Schiff einen Dreizylinder mit 40 PS. Mittlerweile haben wir den Vierzylinder-Motor, der ist in den 60er Jahren eingebaut worden, mit knapp 90 PS, die sie wohl auch noch hat. Das ist relativ leistungsstark und für das Hamburger Hafengebiet war das auch wirklich, ich denke mal, in der Zeit nötig, um damit auch wirklich noch dem Strom zu trotzen. Aktuell ist relativ pflegeleicht das gute Stück. Also wir haben schon ein paar Baustellen, aber das ist nichts, wo man jetzt sagt, das ist jetzt wirklich gravierend, wo man jetzt Angst haben muss, dass wir die nächste Saison nicht fahren können. Ja, der hat keine Außenkühlung, der Motor, sondern er hat einen internen Kühlkreislauf, dass wir gar nicht auf das externe Wasser, also auf das Elbewasser zugreifen müssen. Somit haben wir auch wenig Probleme, dass sich da irgendwas verstopfen könnte, dass wir irgendwie Dreck einziehen würden, weil wir ja halt auch relativ flach in der Lühe unterwegs sind. Das heißt, dieser Spruch mit einem Handbreit Wasser unter dem Kiel, das haben wir hier öfter wirklich zu spüren. Und somit ist das eigentlich auch ganz gut, dass wir uns da nicht den ganzen Sand von der Lühe quasi reinziehen.
Also der Motor jetzt, wenn der läuft, der ist nicht nur akustisch ein wirkliches Erlebnis, so, das tuckert wirklich so, sondern das sieht auch toll aus. Also diese, wie heißen die?
Kipphebel.
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 Ventile. Die poppen da immer so auf so einer Länge. Also das ist schon wirklich historisch und das wirkt ganz toll. Und die meisten Gäste sind auch richtig begeistert davon, wenn wir da den Deckel aufmachen und sie da mal reingucken müssen. Das muss auch immer während der Fahrt, ich glaube, geölt werden. Ne? Also das muss immer bearbeitet werden. Also da sind viele sehr interessiert dran. Und das ist auch irgendwie ein tolles Erlebnis, diesen alten Motor da irgendwie in Aktion zu sehen.
Oldtimer an sich sind also bei mir von großem Interesse. Ich bin begeistert, wenn ich selber mit eigener Hand dieses schöne Schiff in Betrieb nehmen kann. Ich weiß, was ich da zu tun habe, welche Handgriffe, welche Dinge zu bedenken sind. Und wenn das Ding dann läuft, dann geht mir ein Herz auf. Das ist einfach wunderschön. Und es gibt ja Leute, die geben auch gerne noch Vollgas mit dem Oldtimer. Das muss nicht unbedingt sein. Man kann damit auch vorsichtig umgehen. Ich selbst fahre auch privat einen Oldtimer, einen alten DKW, aber das gehört ja jetzt nicht so her.
Als Hannes Vollgas sagt, fällt mir ein, dass ich noch gar nicht gefragt habe, wie schnell die Elli überhaupt unterwegs ist.
Der Motor läuft normalerweise am besten rund, wenn wir etwa 400 Umdrehungen pro Minute machen, direkt auf der Welle. Und mit dieser Drehzahl vielleicht eine Geschwindigkeit von 16, 18 Stundenkilometern erreichen können. Und das ist gar nicht so schlecht. Wenn man hier auf der Lühe fährt, darf man gar nicht so schnell fahren. Da gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen. Man muss Sog- und Wellenschlag vermeiden. Das ist also ein Gesetz. Genaue KMH-Vorschriften sind auch angegeben, aber Vorsicht ist trotzdem geboten. Und die Barkasse ist eben was Großes hier. Das ist kein Sportboot, das ist was Größeres. Da kann man auch schon allerhand Unheil mit anrichten, wenn man da nicht mit vorsichtig umgeht.
Als Hannes davon spricht, wird mir plötzlich bewusst, dass ja auch auf dem Wasser natürlich immer etwas passieren kann, wie mit jedem anderen Verkehrsmittel. Ob es auch schon einmal gefährliche Situationen mit der Elli gegeben hätte, frage ich.
Gefährlich sieht es sonst eigentlich eher nicht so aus. Wir haben natürlich hier immer so ein bisschen mit den Hochwassersituationen zu kämpfen. Und ansonsten haben wir Situationen, die vielleicht für die Mitfahrenden manchmal knifflig gefährlich aussehen, weil es tatsächlich so ist, dass das Schiff ziemlich groß ist für den Fluss und man beim Wenden und Fahren doch manchmal Situationen hat, wo man irgendwo festhakt oder nicht ganz so rumgekommen ist, wie man sich das vorgestellt hat und dementsprechend dann manchmal so Situationen hat, wo man einfach noch mal ein bisschen auf Wasser warten muss. Eine halbe Stunde, eine Stunde, wie auch immer.
Knifflige, gefährliche Situationen sicherlich nicht, aber ganz bestimmt aufregende für die Gäste. Also der ein oder andere hat beim Wenden schon mal festgesessen, es war richtig tief drin, sodass ein Trecker ihn wieder rausziehen musste, die Elli. Das ist nicht nur den alten Hasen passiert, sondern also nicht nur den neuen passiert, sondern auch den alten Hasen, dass sie da unter anderem Hannes mal so richtig festgesessen haben. Aber die Leute, wie gesagt, die mitfinden, die finden es eigentlich immer toll, weil die haben was erlebt und dann erzählen sie ewig noch von ihrem.
In 10 Jahren erinnern sie sich an das.
Aber es ist nicht wirklich brenzlig, aber sowas passiert natürlich.
Ja. Wir brauchen die Handbreit Wasser unterm Kiel, ja. Wir haben die aber auch ganz oft oben auf der Oberseite, weil wir relativ oft auch zu hohes Wasser haben. Und dann haben wir mehrere Brücken, unter denen wir nicht mehr durchpassen würden. Das heißt, die Berechnung der Fahrzeit und der Route ist extrem wichtig vorab. Dafür haben wir auch Leute im Verein, die das sehr gut machen. Und es ist jedem angeraten, da auch genau nachzufahren, damit wir oben keine Probleme haben. Wir haben also mehrfach schon 5 cm gehabt und sind gerade noch so drunter durch. So, das würde immer heißen, wenn es zu hoch ist, dann müssten wir irgendwo vor den Brücken warten, bis das Wasser wieder weg ist.
Und das kann ja dann Stunden dauern.
Kann wirklich Stunden dauern, ja. So, das heißt, nochmal auf die Gefährlichkeit in Anführungsstrichen zurückgekommen. Wir haben noch nie gefährliche Situationen gehabt für die mitfahrenden Gäste, definitiv nicht, auch wenn wir beim Wenden oder bei anderen Manövern hier und da Landberührung haben. Das war nicht gefährlich, definitiv nicht. Es ist aber jedes Mal eine Herausforderung, das ist meine Erfahrung. Jede Fahrt ist definitiv anders, was das Wasser anbelangt, die Wasserstände, die Zeiten, die Ufer, der Uferbewuchs. Ändert sich im Sommer definitiv. Das sieht manchmal aus, wirklich wie im Amazonasgebiet mit extrem schmalen
Durchfahrt drin, nur noch hier an der Lühe, weil sich keiner drum kümmert so richtig um den Beschnitt der Büsche. Der Wind, der Regen und. Also es ist, macht Spaß. Diese Herausforderung muss man jedes Mal neu angehen und man muss sich der stellen. Aber es macht Spaß. Und so gesehen ist jede Fahrt definitiv anders als alle, die man davor schon hatte.
Das ist wie ein Abenteuer, schon ein kleines Abenteuer.
Das ist ein Abenteuer, aber definitiv nochmal nicht gefährlich.
Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir bei der Elli eine Technik haben, die sich auch seit 60 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Wir haben keine Bugstrahlruder, wir haben nicht irgendwelche unterstützende Systeme, wo jeder Sportbootkapitän bei 8 Metern heute nicht mehr drauf verzichten will, sondern wir haben 14 Meter und ein bisschen und wir haben nur eine Schraube und die dreht auch immer noch fleißig nach vorne, selbst wenn wir glauben, dass sie im Leerlauf ist. Also da gibt es nur vorwärts oder rückwärts oder aber ein bisschen vorwärts, wenn sie im Leerlauf ist. Und das macht die ganze Sache zusammen mit etwa 20 Tonnen Gewicht des Schiffes, macht die ganze Sache doch etwas herausfordernder als jeder Plastik- oder auch Stahlkahn, den sonst ein Sportbootführer fahren darf. Und das macht zusammen mit dem eh schon schwierigen Gebiet und zusammen mit der Lühe, die nämlich stellenweise nur 10 oder an den breitesten Stellen auch nur 12 bis 15 Meter breit ist, da dann ein 14 Meter 30 langes Schiff zu drehen, kann man schon hören, dass das gelegentlich einfach bis auf den letzten Millimeter ausgelotet wird und dann auch manchmal nicht ganz passt. Aber was wir jetzt schon gerade ein paar Mal gehört haben, es ist wirklich eine alte Dame. Es ist ein Stahlschiff, was für die Arbeiten im Hamburger Hafen gebaut wurde. Sie wurde auch in dem Zuge, als der neue Motor reingekommen ist, nochmal um einen Meter verlängert und auch für den Schleppbetrieb, also das Schlepp, Schuten heißen die, ne? Schleppschuten noch hinterhergezogen werden und die in der Zahl 2, also dass nochmal zweimal die Schiffslänge quasi hinten dran gehangen wurde mit Lasten, das zusammen mit Welle und Wind auf der Elbe 100 Jahre auf der Elbe im Hamburger Hafen überlebt hat, da macht eine Feindberührung, Grundberührung oder auch Baumast oder Uferbefestigung macht der Elli nicht wirklich was aus.
Das lächelt die weg.
Ja, aber es wirkt natürlich für die Betroffenen, speziell für die Fahrtgäste immer etwas aufregend und tatsächlich ist es für uns auch immer so ein bisschen aufregend, weil wir ja eigentlich fahren wollen und in dem Moment selber auch nicht so genau wissen, wie lange das jetzt dauert. Wir hoffen dann auf Wasser, dann hilft das Wasser nicht, dann brauchen wir einen Trecker, dann brauchen wir ein langes Seil, dann geht es nicht von der einen Seite, dann muss der Trecker auf die andere Seite, dann kommt der Trecker nicht ran, dann versinkt der Trecker im Schlick an Land. Also da gibt es dann jede Menge Märchen, an die sich die Fahrgäste auch in 20 Jahren noch erinnern werden, selbst wenn sie sich an die Elli-Fahrt nicht mehr erinnern, aber dass sie festhingen und dass sie da aussteigen mussten mit hochgekrempelter Hose, das hilft. Aber es ist natürlich definitiv nicht gefährlich, weil das macht der Elli eigentlich nichts aus. Sie trägt da keinen langfristigen Schaden von.
Das hört sich jetzt an, als wenn da immer wunders, was für Katastrophen passieren würden. Das ist aber nicht so. Also das ist tatsächlich letzte Saison, glaube ich, zweimal passiert, dass wir wirklich festsaßen. Einmal tatsächlich. Also so oft ist es nicht. Aber es sind natürlich immer mal andere Abenteuer, die man so erlebt. Also und die können auch astrein fahren. Also zum Beispiel, ich bin neulich mit einer Gruppe gefahren, da hat Hannes seine Mütze verloren, mitten auf der Elbe. Und da ist der andere Skipper ein astreines Mann-über-Bord-Manöver gefahren und die haben diese genau neben dieser Mütze wieder gehalten. Also von daher können auch super fahren, so nicht.
Immer facettenreicher wird das Bild, das sich in meinem Kopf von der alten Dame allmählich zusammensetzt. Das ist schon eine beachtliche Geschichte. Eine alte Hafenbarkasse, die lange Jahre in Hamburg ihren Dienst getan hat, und die jetzt auf ihre alten Jahre die Lühe auf und ab fährt. Mitten durch das alte Land, als einziges Stahlschiff, das noch auf dem Fluss unterwegs ist. Plötzlich fallen mir andere Bilder ein. Ich erinnere mich an einen alten Film mit Hans Albers in der Hauptrolle, in dem dieses Hamburger Urgestein auf einer Barkasse von den Landungsbrücken ablehnt. Inzwischen weiß ich, noch am selben Abend werde ich nach diesem Film recherchieren und ich werde herausfinden, ich habe mich nicht geirrt. Tatsächlich gibt es einen Spielfilm aus dem Jahr 1943, der den großen Hans Albers als Skipper einer Barkasse zeigt. Es ist die HB 41, also die 41. Barkasse, die im Hafen für den Personenverkehr freigegeben wurde.
Also die Elli ist letztes Jahr exakt 100 Jahre alt geworden. Da gab es ein großes Hafenfest hier anlässlich des Geburtstags. Also 1923 ist sie tatsächlich gebaut worden. Hat die Nummer 1 von den Hafenbarkassen. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich die erste Hafen. Die vierte ja gut, die HB4, die vierte Hafenbarkasse, die es überhaupt gibt. Also 100 Jahre, das ist schon beachtlich.
Also die Hafenbarkassen wurden zur Personenbeförderung, kriegten die ab einem Tag X eine Erlaubnis und wurden mit dieser Genehmigungserlaubnis zur Personenbeförderung wurden die durchnummeriert. Und wir können an der Elli nach wie vor die Schweiß- oder die Stahlbuchstaben HB und die Zahl Nummer 4 am Bug erkennen. Das heißt, die Elli hat diese Genehmigung zur Personenbeförderung mit der Nummer 4. Und es gibt offiziell kein Wissen, dass 3, 2 und 1 noch da sind. Das heißt, wir glauben, wir haben die älteste Hafenbarkasse, die noch in Betrieb ist. Und es ist tatsächlich so, wenn wir auf der Weg zur Werft sind oder von der Werft kommen und wir treffen auf die anderen Hafenbarkassenfahrer, dann finden die es eigentlich nicht so gut, wenn wir da Gästefahrten machen, weil wir denen natürlich ein bisschen das Geld schneiden. Aber wenn sie die Elli sehen, dann stehen sie alle jubelnd und hupend und rufend und winkend am Ufer. Und letztes Jahr auf der Rückfahrt war es so, dass die Elli war noch nicht wieder hier und wir hatten einen ganz, ganz netten Post auf Instagram von dem jetzigen Barkassenbetreiber, dass sie sich gefreut haben, die alte Dame in ihren Reihen begrüßen zu dürfen und haben dann halt hupend und jubelnd da auf dem Steg gestanden und sich gefreut, dass die Elli vorbeitourt.
Eine andere Kleinigkeit vielleicht in dem Zusammenhang, die Elli hat also in verschiedenen Variationen gearbeitet im Hafen, als Personenbeförderung, als Gütertransport, als Schute oder Schleppschiff für Schuten und. Und wir haben die Tochter des letzten Besitzers, die haben wir regelmäßig auch hier als Gast. Die ist inzwischen über 70 Jahre alt und die erzählt jedes Mal, wenn sie an Bord ist, einmal im Jahr ist sie immer gekommen bisher, dass sie schon als Kind, als Baby im Kinderwagen auf der Elli sonntags mit ihren Eltern irgendwie an den Strand gefahren ist, an die Elbe irgendwo hin, mit ihren Eltern und der Familie. Und das hat sich dann später als Jugendliche und so weiter nicht geändert. Da sind die regelmäßig als Familie mit der Elli sonntags losgefahren, zum Baden, im Sommer zumindest. Ja.
Als ich mich verabschiede, kommen wir noch einmal auf das Vereinshaus zu sprechen. Ich erkläre, dass die Geschichten über die Elli, die an diesem Abend erzählt wurden, in dieser Atmosphäre gleich doppelt wirken. Da fällt Olaf ein, dass eine Anekdote noch fehlt.
Also meines Wissens ist das hier das Gartenhaus, also unser heutiges Vereinshaus ist das ehemalige Gartenhaus der Gaststätte Felsenkeller, die genau gegenüber war und wurde eben dann vom Verein hier entsprechend aufbereitet für unsere Zwecke. Draußen vor der Tür steht ein Pegelhäuschen, das ein paar Meter weiter stand, noch zu Zeiten, bevor hier die Befestigung der Uferanlagen fertiggestellt wurde. Das Pegelhäuschen, das ehemalige, von außen noch genauso wie immer, aber von innen ist es inzwischen die Vereinstoilette. Das ist also die schickste Toilette von Horneburg, definitiv, die wir hier draußen haben.
Beide Häuser stehen unter Denkmalschutz und beide sind im Eigentum, also sowohl das Grundstück als auch die beiden Häuser sind im Eigentum des Vereins. Und auch das ist was, wir können uns das Ganze nur leisten und nur unterhalten in der Form, wie wir es schaffen, dadurch, dass die Elli halt fährt. Also das, was Hans vorhin auch sagte, dass die Elli die Lebensader des Vereines ist. Wir haben etwa 140 Mitglieder. Wobei wir sehr viele Passive haben. Wir haben keinen Arbeitsdienst und nichts, sondern viele von den Anwohnern, was ich vorhin geschildert habe. Und wir haben einen Mitgliedsbeitrag für Einzelpersonen von 26 Euro im Jahr und für Paare von 34 Euro. Damit kann man tatsächlich ein bisschen was machen. Aber das Anwesen, was wir hier haben mit zwei Häuschen, einem Museumsschiff auf dem Trockenen und einem Museumsschiff im Wasser, lässt sich natürlich nur unterhalten, wenn da noch ein bisschen Mittel dafür bereitstehen. Aber beide, sowohl das Pegelhäuschen als auch dies Häuschen hier, sind eigentlich vor dem Abriss bewahrt worden. Denn als die Lühe, als Hochwasserbaumaßnahmen an der Lühe vollzogen wurden, sollte eigentlich beides weggeschoben werden. Und dann hat man im Verein relativ schnell gesagt, okay, dann eignen wir uns das an. Wir haben das also für relativ kleines Geld, auch in einem sehr schlechten Zustand, beides bekommen. Grundstück wie beiden Häuschen. Und haben uns dann aber quasi direkt darum bemüht, das eben auch entweder unter Denkmalschutz zu stellen oder aber eben auch dann entsprechend zu erhalten. Und so kommt man dahin, dass wir tatsächlich auch Fördergelder für das Pegelhäuschen für den Erhalt bekommen haben und dass der Deichverband uns Grundstück abgenommen hat und dafür aber gesagt hat, ich unterstütze euch bei der Renovierung des Pegelhäuschens. Und so sagt man jetzt, im Landkreis hätten wir die teuerste und schickste Toilette. Weil halt für uns da drin das Klo ist. Aber von außen sieht es eben so aus, wie es aussehen muss, wie es auch früher aussah.
Ja. Was ist ein Pegelhäuschen?
Ich weiß nicht, wie das angezeigt wurde früher. Aber hier wurde der Pegel der Lühe wurde ständig gemessen. Und ich weiß nicht, ob es übermittelt wurde. Keine Ahnung.
Nee, es gibt von der Wasserbehörde gibt es zwei amtliche Messpunkte an der Lühe, wo Wasserstände gemessen werden. Und einer ist eben in Horneburg bis heute, die werden betrieben. Die kann man auch öffentlich, täglich, stündlich, minütlich, ich glaube viertelstündlich werden die aktualisiert, kann man die bis heute einsehen. Und das sind eben früher die Häuschen gewesen, wo diese Pegelstände ermittelt und aufgeschrieben und wahrscheinlich auch Wasserproben gezogen wurden und sowas. Also die hatten schon zu Zeiten der schiffbaren Zeit der Lühe hatten die schon eine Bedeutung, weil diese Situation, mit der wir ja heute auch arbeiten, alle Skipper, die auf der Elli fahren, haben eigentlich die Pegelstände auf ihrem Handy und die Rufnummern für die Brücken. Wir haben ja noch eine Hubbrücke vorne vor, da gibt es auch einen Brückenwart, den man auch manchmal noch aus dem Bett klingeln kann, wenn das Schleusentor zu ist oder wenn man kommt zurück und das Schleusentor ist zu, dann muss man halt mal kurz anrufen und sagen, Mensch, lohnt es sich zu warten, wann machst du auf? In 10 Minuten, dann warte ich oder dauert es noch 2 Stunden, dann drehe ich noch eine Runde. Alles das ist halt in dieser Planungsrunde zu einer Fahrt, zur Vorbereitung als auch während der Fahrt nötig. Und dort haben wir auch immer den Pegel Horneburg, den Wasserstand Horneburg und auch den Pegel am Sperrwerk vorne, weil man darüber relativ schnell absehen kann, ob das Sperrwerk zugemacht wird, wir da nicht mehr durchkommen. Und dann immer nur ein sehr kleines Zeitfenster haben, wo wir genug Wasser unterm Kiel haben und oben nicht zu viel Wasser, dass wir eben an den Brücken hängen oder dran herschleifen, was wir ja gerade schon gehört haben.
Ich bin begeistert, überwältigt von der großen und wechselhaften Vergangenheit dieses Schiffes, das ein ganzes Jahrhundert überdauert hat, das den Zweiten Weltkrieg überstanden hat, die Wirtschaftswunderzeit, die wilden 60er, als die Beatles im Star Club aufgetreten sind. Mein Entschluss steht fest. Ich möchte die Elli gern selbst einmal im Einsatz erleben, den tuckernden Jastram-Motor hören und spüren. Endlich ist es soweit. Traditionell fährt die Elli am 1. Mai, ihre erste Fahrt der Saison. Normalerweise ist diese Fahrt nur für Vereinsmitglieder reserviert. Für uns und diese Reportage macht man eine Ausnahme. Ich merke, wie das Motorengeräusch tatsächlich allgegenwärtig ist. Man kann sich seinem Rhythmus nicht entziehen. Heute herrscht Ostwind. Das bedeutet, dass wir mit weniger Wasser unterm Kiel auskommen müssen als üblich. Hannes übernimmt als Kapitän den ersten Teil der Strecke. Die Fahrt beginnt mit einem Wendemanöver. Sofort verstehe ich, was die Skipper mir im Januar erzählt haben. Es ist tatsächlich Millimeterarbeit, das große Schiff zu wenden. Irgendwie wirkt die Elli im Horneburger Hafen überproportioniert. Dann geht es auf die Reise, die Lühe hinab. Allmählich gewöhnt man sich an das Geräusch des Motors. Und ich stelle fest, wie die Elli mich zur Ruhe kommen lässt. Der Fluss zieht ganz allmählich an uns vorbei, mit ihm das alte Land. Von der Flussseite, merke ich, kenne ich mich nicht aus. Ich halte Ausschau nach markanten Gebäuden, einer Kirche, einem Gutshof, einem Orientierungspunkt. Hin und wieder muss Hannes sich ducken, wenn wir eine Brücke passieren. Und die Fahrgäste ihren Sitzplatz räumen, wenn die Elli die Uferböschung streift.
Das reicht auch nicht mehr. Nee, also richtig zur Seefahrt wollt ihr nicht mehr. Die Seefahrt von früher, die mir richtig gut gefallen hat, die gibt's eh nicht mehr. Heutzutage ist alles voll automatisiert. Die großen modernen Containerfrachter, die fahren also mit GPS, mit allem drum und dran. Und der Fantasie ist kaum noch Raum gegeben. Und man muss wirklich sagen, die beste Zeit haben wir gehabt auf den alten Frachtern. Ich bin damals, als ich jung verheiratet war und meine Frau mit gewesen ist, bin ich damals 2 Jahre mit ihr zusammen an Bord und zusammen zu Hause, zusammen an Bord und zusammen im Urlaub. Das war also richtig eine schöne Zeit.
Unterwegs lerne ich weitere Vereinsmitglieder kennen und habe Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Ich lerne Dr. Rosenbohm kennen, der mir erzählt, wie er, Vereinsveteran der ersten Stunde, seinerzeit dem Verein das Vereinshaus gekauft hat. Und dann erhalte ich eine Lektion in Tidenkunde.
Da habe ich zum ersten Mal, ich bin seit 1980 hier, erfahren, gesehen, dass plötzlich das Wasser bergauf zur Quelle läuft. Bei auflaufendem Wasser, das ja von der Elbe in den Fluss rutscht. Und dann bei Flutwechsel auflaufendem Wasser wieder andersrum. Das nutzen so Kanuten, um das Wasser, um sich treiben zu lassen. Einmal zur Quelle hin und dann drehen und wieder zurück in den Fluss.
An Bord treffe ich auch Ernst Basse, der später zusammen mit Hannes die Elli wieder sicher am Horneburger Anleger verteuen wird.
Du hast ja schon mitbekommen, immer dieses alte Problem mit dem Wind. Wenn wir jetzt Ostwind haben, ist jetzt so wenig, ein bisschen wenig Wasser in der Lühe. Dann können wir leider nicht so weit. Sonst stecken wir die Schnauze nachher auf die Elbe. Werden wir heute wahrscheinlich hinkriegen, weil wir dann nicht mehr nach Horneburg zurückkommen. Ne? Das ist so ein kleiner Wehmutstropfen. Aber sonst wunderbar und
Beste Wetter
und außerdem ist ja so, dass in den letzten Jahren war das ja auch ein bisschen manchmal schwieriger, dass das Schiff richtig ausgenutzt wird. Und das hat sich ja geändert. Ne? Das ist jetzt ist viel Arbeit gemacht worden. Das ist ja auch jetzt ein neuer Vorstand nicht, aber ganz viele, die das auch noch weiter nach vorne bringen, jetzt sehr viel Zeit haben. Wir waren ja alle so ein bisschen überaltert. Ich gehöre ja auch zu den Älteren. Und da läuft die Fahrten sind sehr beliebt. Also
plötzlich erscheint Olaf bei uns.
Wohin oder wieder zurück? Schon hier wenden.
Naja, das ist der Sack. Ne? Genau.
Ihr seht, das Wasser fällt schon wieder. Wir müssen drehen. In Steinkirchen nützt alles nichts. Ja.
Auf der Rückfahrt gelingt es mir, für einen Moment zu Olaf, der die Rückfahrt übernommen hat, in den Führerstand zu klettern. Die Aussicht ist unbeschreiblich. Von hier kann man noch mal mehr sehen als aus dem Fahrgastbereich.
Das ist der beste Platz vom ganzen Schiff. Voll den Überblick, wenig Lärm, beste Aussicht. Ja. Das war der Arbeitsplatz vor 100 Jahren, ja? Für eine ganze Schicht hier. Wenn du hier gestanden hast, 8 Stunden oder früher 10 Stunden, dann weißt du Bescheid, was du getan hast, glaube ich. Ja, jetzt wollen wir mal unseren Vorstand rausklingen.
Die erste Fahrt des Jahres.
Das ist wunderschön. Wir haben da lange drauf gewartet und jetzt haben wir einen Traumtag, Traumwetter, Wasser stimmt, blauer Himmel. Da haben wir uns alle drauf gefreut und den ganzen Winter für gearbeitet. Erfolgreich. Ja, macht Spaß.
Wie lange hat es gedauert, die Elli jetzt wieder betriebs?
Naja, wir haben die letzten 4 Wochen haben wir relativ viel gemacht. Die Technik war im Wesentlichen in Ordnung, also Motor war in Ordnung. Da haben wir nicht viel dran machen brauchen. Keilriemen mussten gewechselt werden. Das waren dann mehr Schönheitsreparaturen, die wir gemacht haben. Ein bisschen Sicherheit, Schrauben festziehen, Bänke streichen und. Wir sind auch noch lange nicht durch, wir warten noch auf warmes Wetter, und um dann noch mehr mit der Farbe zu machen. Ja. Aber alle sind happy, alle wollen fahren. Und der Erste zu sein ist immer gut in diesem Jahr, wie Hannes und ich heute.
Schönes Gefühl.
Ja.
Dann geht die erste Elli-Fahrt des Jahres zu Ende. Das Anlegemanöver zeigt, hier ist ein eingespieltes Team am Werk. Jeder Handgriff sitzt. Und zum Schluss, ganz unerwartet, überrascht Kapitän Hannes uns noch mit einer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Und so nimmt meine Geschichte über die Hafenbarkasse Elli mit Heimathafen Horneburg tatsächlich ein perfektes Ende.
In Köpfen, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi, Kameraden, ahoi, leb wohl, kleines Madel, leb wohl, leb wohl. ja, da sind die Matrosen am Schiff, ja, so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich singt, die er gern einmal wiedersehen will. Wir gerne einmal wiedersehen
will. Ja, das war All-Inclusive-Programm.
Das war Zwischen Marsch und Geest. Reportagen aus der Elbregion. Episode 1: Mit der Elli durchs alte Land. Von und mit Andreas Galk. Eine Deepwater-Audioproduktion aus dem Jahr 2024.